Hallo und herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und ich freue mich, dass ihr heute am 28. August auch wieder reinhört und mit uns gemeinsam weiterlest. Wir werden wie immer aus der neuen evangelistischen Übersetzung lesen und ich sag euch die einzelnen Stellen direkt vorher an. Wir beginnen heute gleich am Anfang das zweite Buch Könige. Dazu gibt es keine neue Einleitung, weil die beiden Königebücher waren früher ein Buch und deswegen gibt es nur die Einleitung zum ersten Buch Könige, die wir schon gelesen haben. Ich sage die einzelnen Stellen direkt vorher an und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Das zweite Buch Könige, Kapitel 1 und 2. Ahasja und Elia. Nach König Ahabs Tod sagten sich die Moabiter von Israel los. Eines Tages stürzte Ahasja, der neue König, durch das Gitterfenster im Obergeschoss seines Palastes in Samaria und verletzte sich schwer. Da schickte er Boten mit dem Auftrag los, Baal-Zebub, den Gott der Philisterstadt Ekron, zu befragen, ob er wieder gesund würde. Aber der Engel Jahwes befahl dem Propheten Elia aus Tischbe: Geh den Boten des Königs von Samaria entgegen und sag zu ihnen: Gibt es denn keinen Gott in Israel, dass ihr fortgehen müsst, um den Gott von Ekron zu befragen? Darum lässt Jahwe dem König Folgendes ausrichten: Du wirst nicht mehr aus deinem Bett herauskommen, sondern sterben. Ja, sterben musst du. Elia gehorchte. Da kehrten die Boten zum König zurück. Wie kommt es, dass ihr so schnell wieder hier seid? Fragte er sie. Sie erwiderten: Ein Mann kam uns entgegen. Er schickte uns zu dir zurück und lässt dir ausrichten: So spricht Jahwe. Gibt es denn keinen Gott in Israel, dass du den Baal-Zebub von Ekron befragen musst? Darum wirst du nicht mehr aus deinem Bett herauskommen, sondern sterben. Ja, sterben musst du. Der König fragte: Wie sah der Mann aus, der das zu euch sagte? Er trug einen Mantel aus Ziegenhaaren und hatte einen Ledergürtel umgebunden, erwiderten sie. Dann war es Elia von Tischbe, sagte der König. Sofort schickte er einen Offizier mit 50 Mann nach ihm los. Der fand ihn oben auf einem Berg. Er stieg zu ihm hinauf und befahl: Im Namen des Königs, komm herunter, Gottes Mann. Elia erwiderte: Wenn ich wirklich ein Mann Gottes bin, dann soll Feuer vom Himmel herabfallen und dich und deine 50 Mann auffressen. Da fiel Feuer vom Himmel herab und verbrannte sie alle. Daraufhin schickte der König einen anderen Offizier mit 50 Mann los. Auch dieser rief Elia an: Im Namen des Königs, komm sofort herunter, Gottes Mann. Doch Elia erwiderte: Wenn ich wirklich ein Mann Gottes bin, dann soll Feuer vom Himmel herabfallen und dich und deine 50 Mann fressen. Da fiel Feuer Gottes vom Himmel herab und verbrannte sie alle. Zum dritten Mal schickte der König einen Offizier mit 50 Mann los. Der stieg auf den Berg, kniete sich vor Elia hin und flehte ihn an: Du Mann Gottes, lass mich und meine 50 Männer am Leben. Es ist doch Feuer vom Himmel gefallen und hat die beiden Offiziere vor mir und alle ihre Leute vernichtet. Bitte lass mein Leben etwas wert sein vor dir. Da sagte der Engel Jahwes zu Elia: Geh mit ihm hinunter. Du musst dich nicht vor dem König fürchten. Elia stand auf und ging mit dem Offizier zum König. Er sagte ihm: So spricht Jahwe, weil du Boten losgeschickt hast, um den Baal-Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen, als ob es keinen Gott in Israel gäbe, den man befragen kann. Darum wirst du nicht mehr aus deinem Bett herauskommen, sondern sterben. Ja, sterben musst du. So starb er denn, wie Jahwe durch Elia hatte sagen lassen. Weil er aber keinen Sohn hatte, wurde sein Bruder Joram König. Das geschah im zweiten Regierungsjahr von König Joram ben Josaphat von Juda. Was sonst noch über Ahasjas Herrschaft zu sagen ist, findet man in der Chronik der Könige von Israel. Elia und Elisha. An dem Tag, als Jahwe Elia im Sturm zum Himmel auffahren lassen wollte, hatte der Prophet gerade Gilgal verlassen. Elia folgte ihm. Da sagte Elia zu Elisha: Bleib doch hier, denn Jahwe schickt mich nach Bethel. Doch Elisha erwiderte: So wahr Jahwe lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. So gingen sie nach Bethel hinab. Dort wohnten einige Prophetenjünger. Sie kamen zu Elisha heraus und sagten zu ihm: Weißt du, dass Jahwe heute deinen Herrn, dein Haupt über dir nehmen wird? Ja, ich weiß es auch, antwortete Elisha, redet nicht darüber. Da sagte Elia noch einmal zu ihm, Elisha, bleib doch hier, denn Jahwe schickt mich nach Jericho. Doch Elisha erwiderte, so wahr Jahwe lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. So kamen sie nach Jericho. Auch dort wohnten einige Prophetenjünger. Sie kamen ebenfalls zu Elisha heraus und sagten zu ihm, weißt du, dass Jahwe heute deinen Herrn, dein Haupt über dir nehmen wird? Ja, ich weiß es auch, erwiderte Elisha, redet nicht darüber. Da sagte Elia noch einmal zu ihm, bleib doch hier, denn Jahwe schickt mich an den Jordan. Doch Elisha erwiderte, so wahr Jahwe lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. So gingen beide miteinander. Auch 50 Mann von den Prophetenjüngern folgten ihnen. Sie blieben aber in einiger Entfernung stehen, als die beiden an den Jordan traten. Elia zog seinen Mantel aus, wickelte ihn zusammen und schlug damit auf das Wasser. Da teilte es sich nach beiden Seiten und sie gingen trockenen Fußes durch den Fluss. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisha, »Kann ich noch etwas für dich tun, bevor ich weggenommen werde?« Elisha bat, »Es wäre schön, wenn ich 2 Anteile von deinem Geist erhalten könnte.« Eine Anmerkung, das meinte wohl den Erbanteil des Erstgeborenen, der doppelt so viel erhielt wie ein anderer Sohn. Weiter im Text. »Das zu erfüllen liegt nicht in meiner Macht«, erwiderte Elia. »Doch wenn du mit ansehen darfst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird deine Bitte erfüllt, sonst nicht.« Während sie weitergingen und miteinander redeten, fuhr plötzlich ein feuriger Streitwagen mit Pferden aus Feuer zwischen sie und trennte sie voneinander. Im Sturm fuhr Elia zum Himmel hinauf. Als Elisha das sah, schrie er auf, »Mein Vater, mein Vater, du Streitwagen Israels, du, sein Gespann!« Dann sah er ihn nicht mehr. Er packte seine Gewänder und zerriss sie in 2 Stücke. Noch eine Anmerkung. Für Elisha war Elia sein geistlicher Vater, das eigentliche Werkzeug der Macht Gottes. Weiter im Text. Dann hob er den Mantel Elias auf, der zu Boden gefallen war, und kehrte an den Jordan zurück. Dort nahm er den Mantel, schlug damit aufs Wasser und rief, »Wo ist Jahwe, Elias Gott?« Als er so wie Elia auf das Wasser geschlagen hatte, teilte es sich nach beiden Seiten, sodass Elisha hindurchgehen konnte. Die Prophetenjünger aus Jericho, die am anderen Ufer standen, hatten zugesehen und sagten, »Der Geist Elias ist jetzt auf Elisha.« Sie liefen ihm entgegen, warfen sich vor ihm nieder und sagten, »Bei deinen Dienern hier sind 50 kräftige Männer. Sollen sie nicht losgehen und deinen Lehrer suchen? Vielleicht hat der Geist Jahwes ihn ja nur weggetragen und auf irgendeinen Berg oder in eine Schlucht geworfen.« »Nein, das ist nicht nötig«, sagte Elisha. Doch sie bestanden heftig darauf, bis er verlegen wurde und sagte, na dann geht halt. Die 50 suchten 3 Tage lang, fanden Elia aber nicht. Dann kehrten sie zu Elisha zurück, der sich noch in Jericho aufhielt. Der sagte zu ihnen, ich habe euch doch gesagt, dass ihr nicht gehen müsst. Hilfe in Jericho, Gericht in Bethel. Die Einwohner der Stadt sagten zu Elisha, Herr, wie du siehst, hat unsere Stadt eine ausgezeichnete Lage. Aber das Wasser ist schlecht und verursacht immer wieder Fehlgeburten. Da sagte Elisha, holt mir eine neue Schale und füllt sie mit Salz. Als sie ihm die Schale gebracht hatten, ging er damit vor die Stadt hinaus zur Quelle, schüttete das Salz hinein und rief, so spricht Jahwe, ich habe heute dieses Wasser gesund gemacht. Es wird keinen Tod und keine Fehlgeburten mehr verursachen. Seitdem ist das Wasser gut und es ist bis heute so geblieben, genau wie Elisha es gesagt hat. Von dort aus ging Elisha hinauf ins Bergland nach Bethel. Wie er nun den Weg weiter hinaufstieg, kam eine Horde Jungen aus der Stadt und machte sich über ihn lustig. »Komm doch rauf, du Glatzkopf«, riefen sie. »Komm doch rauf, Glatzkopf!« Eine Anmerkung? Das drückt eine vollkommene Verachtung dem Repräsentanten Gottes gegenüber aus, den sie wegen seiner Kahlköpfigkeit als Schwächling ansahen. Elisha wurde in dieser Hochburg des von König Jerobeam eingeführten götzendienerischen Jahwe-Kults offenbar nicht nur von den Erwachsenen, sondern auch von den Kindern abgelehnt. Als Nachfolger Elias würde er diesen falschen Gottesdienst weiterhin bekämpfen. Weiter im Text. Elisha schaute sich um und als er sie erblickte, verfluchte er sie im Namen Jahwes. Da kamen zwei Bärinnen aus dem Wald und zerrissen 42 von den Kindern. Elisha ging von dort zum Berg Karmel und kehrte dann nach Samaria zurück. Jeremia Kapitel 50 – Botschaft gegen Babylon. Diese Botschaft hat Jahwe durch den Propheten Jeremia an Babylonien, das Land der Chaldäer, gerichtet. Verkündet es den Völkern, ruft die Botschaft aus, richtet Feldzeichen auf. Lasst es hören, verschweigt es nicht. Babylon ist gefallen, Bel ist blamiert und Merodach am Boden zerstört. Mit ihren Bildern ist es aus, ihre Götzen sind von Schrecken erfüllt. Von Norden her rückt ein Volk heran, das Babylonien verwüstet, sodass niemand mehr darin wohnt. Mensch und Vieh ergreifen die Flucht und laufen davon. Wenn diese Zeit gekommen ist, spricht Jahwe, kehren die Israeliten und Judäa gemeinsam zurück. Weinend kommen sie heim und suchen Jahwe, ihren Gott. Sie fragen nach Zion, das ist ihr Ziel. Kommt mit und schließt euch Jahwe an, in einem ewigen Bund, den wir nie mehr vergessen. Mein Volk war wie eine verlorene Herde, irregeführt von den eigenen Hirten, auf Höhen geführt und verführt. So zogen sie von Berg zu Berg und vergaßen, wohin sie gehörten. Alle, die sie fanden, fraßen sie. Und ihre Bedränger sagten, wir haben keine Schuld, denn sie haben gegen Jahwe gesündigt, gegen die Weide der Gerechtigkeit und die Hoffnung ihrer Väter. Flieht aus dem Machtbereich von Babylon, flieht aus dem Land der Chaldäer. Seid wie die Leitböcke der Herde, denn seht, ich biete Heere gegen Babylon auf. Ich führe große Völker aus dem Nordland herbei. Sie stellen sich gegen die Stadt und erobern sie von dort. Ihre Pfeile sind wie siegreiche Helden, keiner verfehlt sein Ziel. So wird Chaldäa zur Beute. Alle, die es plündern, bekommen genug, spricht Jahwe. Ja, freut euch nur und jubelt, ihr Räuber meines Eigentums. Hüpft wie ein Kalb über Stroh und wiehert wie die Hengste. Sehr beschämt wird eure Mutter sein, ihre ganze Hoffnung ist dahin. Seht, ihr seid das Letzte der Völker, verwüstet, verödet, zur Steppe gemacht. Es ist unbewohnt durch Jahwes Zorn, es bleibt verödet liegen. Jeder, der an Babylon vorbeikommt, schüttelt über seine Wunden entsetzt den Kopf. Stellt euch rings um Babylon auf, all ihr Bogenschützen, schießt und spart die Pfeile nicht, denn es hat sich an Jahwe vergangen. Schreit und lärmt gegen die Stadt. Da, sie hat sich ergeben. Ihre Türme stürzen ein, ihre Mauern zerbersten. Das ist die Rache Jahwes. Rächt euch an ihr, zahlt ihr heim, was sie anderen tat. Lasst niemand am Leben, der ein Feld bestellen, und niemand, der es ernten kann. Vor dem rasenden Schwert flieht jeder zu seinem eigenen Volk und kehrt in seine Heimat zurück. Israel war ein versprengtes Schaf, von Löwen verscheucht. Zuerst fiel der König von Assyrien darüber her, dann kam König Nebukadnezar von Babylon und hat ihm noch die Knochen abgenagt. Darum spricht Jahwe, der allmächtige Gott Israels. Seht, jetzt ziehe ich den König von Babylon genauso zur Rechenschaft, wie ich das bei dem König von Assyrien tat. Und Israel bringe ich an seinen Weideplatz zurück. Es soll wieder auf den Karmel weiden und in Baschan, im Bergland von Ephraim und in Gilead. Wenn die Zeit gekommen ist, spricht Jahwe, wird man die Schuld Israels suchen, doch sie ist nicht mehr da. Auch die Sünden Judas findet man nicht mehr, denn ich vergebe denen, die ich übrig lasse. Völlige Zerstörung. Gegen das Land Merathaim. Zieht gegen sie hinauf und gegen die Bewohner von Pekot. Macht sie nieder und vernichtet sie samt ihrem Besitz, spricht Jahwe. Tut es genau nach meinem Befehl. Kriegslärm im Land, gewaltiger Zusammenbruch. Wie sehr ist zerhauen, zerbrochen der Hammer der ganzen Welt. Was für ein Bild des Entsetzens ist Babylon unter den Völkern. Ich habe dir eine Falle gestellt, Babylon, und du hast es nicht gemerkt. Du wurdest gefunden und gepackt, weil du Krieg mit Jahwe anfingst. Jahwe hat sein Arsenal geöffnet und die Waffen seines Zorns herausgeholt. Es gibt Arbeit für den Herrn, für Jahwe, den allmächtigen Gott, und zwar im Land der Chaldäer. Fallt von allen Seiten darüber her. brecht seine Vorratshäuser auf, werft alles auf einen Haufen, so wie man Gabenhaufen macht. Und dann vernichtet alles, ohne den kleinsten Rest. Stecht seine Stiere alle nieder, schlachtet sie ab. Wehe über sie, denn der Tag ist gekommen, die Zeit der Abrechnung ist da. Hört, Flüchtlinge aus Babylon, sie sind entkommen, um in Zion zu verkünden die Rache von Jahwe, unserem Gott, die Vergeltung für die Zerstörung des Tempels. Ruft Schützen gegen Babylon zusammen, Leute, die den Bogen spannen. Schließt den Belagerungsring, niemand darf entkommen. Vergeltet der Stadt ihr Tun, zahlt ihr Heim, was sie getan hat. Denn sie hat vermessen gehandelt, hat sich gegen Jahwe gestellt, gegen Israels heiligen Gott. Darum fallen ihre jungen Männer auf den Plätzen, ihre Krieger kommen um an jenem Tag, spricht Jahwe. Pass auf, jetzt gehe ich gegen dich vor, du stolze Stadt, spricht Jahwe, der Herr, der allmächtige Gott. Denn jetzt ist dein Tag gekommen, die Zeit der Abrechnung ist da. Dann wird die Stolze stürzen und niemand hilft ihr auf. Ich lege Feuer an ihre Städte, das ringsum alles verzehrt. So spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Israeliten und Judäa wurden unterdrückt. Und die, die sie in die Verbannung führten, haben sich geweigert, sie wieder loszulassen. Doch ihr Erlöser ist stark. Er heißt Jahwe, der allmächtige Gott. Er wird ihnen zum Recht verhelfen, um ihrem Land Ruhe zu bringen. Unruhe verschafft er nur Babylons Bewohnern. Ein Schwert über die Chaldäer, spricht Jahwe, und über die Bewohner von Babylon, über ihre Oberen und Weisen. Ein Schwert über die Orakelpriester, dass sie zu Narren werden. Ein Schwert über ihre Helden, dass sie vor Angst vergehen. Ein Schwert über ihre Pferde und Streitwagen, über ihre Söldnertruppen, die zu ängstlichen Frauen werden. Ein Schwert über ihre Schätze, die geplündert werden. Ein Schwert über ihre Gewässer, die austrocknen werden, denn es ist ein Land der Götzenbilder, deren Fratzen machen sie verrückt. Darum werden Wüstentiere dort hausen, Schakale und Strauße sich tummeln, aber Menschen sollen niemals mehr dort wohnen. So wie Gott Sodom und Gomorra und die ganze Gegend umgestürzt hat, so wird auch hier kein Mensch mehr wohnen und sich aufhalten wollen. Seht, ein Volk, es kommt von Norden, eine große Nation. Viele Könige brechen auf, sie kommen vom Ende der Erde. Sie kommen mit Bogen und Langschwert, sind grausam und ohne Erbarmen. Auf Pferden reiten sie heran. Es klingt wie das Donnern der Brandung. Es sind Krieger, zum Kampf gerüstet, gegen dich, du Tochter Babylons. Als dein König die Nachricht erhielt, sanken seine Hände herab. Angst hat ihn gepackt, wehen wie eine gebärende Frau. Seht, er kommt wie ein Löwe aus dem Jordan-Dickicht, zum immergrünen Weideplatz steigt er herauf. Ja, ich jage sie plötzlich davon und setze meinen Erwählten dort ein. Denn wer ist mir gleich und wer lädt mich vor Gericht? Und welcher Hirt könnte sich mir widersetzen? Darum hört, was Jahwe über Babylon beschlossen hat, was er über das Land der Chaldäer denkt. Wie eine Herde schleppt man sie fort, selbst die Kinder und die Schwachen. Ihr eigenes Land ist entsetzt über sie. Vom Ruf »Babylon ist erobert« erbebt die ganze Erde. Unter den Völkern hört man ihr Geschrei. Der Johannesbrief, Kapitel 9, die Verse 1 bis 17. Der Sehende und die Blinden. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten ihn seine Jünger, wie kommt es, dass er blind geboren wurde? Hat er selbst gesündigt oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Dann spuckte er auf den Boden, machte einen Brei aus seinem Speichel und strich ihn auf die Augen des Blinden. Geh zum Teich Schiloach, befahl er ihm, und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging hin, wusch sich und kam sehend zurück. Seine Nachbarn und andere, die ihn bisher nur als Bettler gekannt hatten, fragten sich verwundert, ist das nicht der, der hier immer bettelte? Einige meinten, er ist es. Andere sagten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Doch ich bin es, erklärte der Blindgeborene. Aber wieso kannst du auf einmal sehen? Fragten sie ihn. Der Mann, der Jesus heißt, erwiderte er, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sagte, geh zum Schiloach und wasch dir dort das Gesicht. Das tat ich und konnte auf einmal sehen. Und wo ist er jetzt? Fragten sie. Ich weiß es nicht, erwiderte er. Daraufhin brachten sie den ehemaligen Blinden zu den Pharisäern. Es war nämlich ein Sabbat gewesen, als Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte. Jetzt fragten die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er nun sehen könne. Er strich einen Brei auf meine Augen, ich wusch mich und konnte sehen. Da sagten einige der Pharisäer, dieser Mensch kann nicht von Gott sein, denn er hält den Sabbat nicht ein. Aber wie kann ein sündiger Mensch solche Wunder vollbringen, hielten andere entgegen. Ihre Meinungen waren geteilt. Da fragten sie den Blindgeborenen noch einmal, was sagst du von ihm, dich hat er ja sehend gemacht. Er ist ein Prophet, gab dieser zur Antwort. Das war die heutige Bibellese. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr wollt, dann hört auch morgen wieder rein. Wir werden weiterlesen. Bis dann. Tschüss.